herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Audiodatei-Podcast. Heute mit einem besonderen Gast. Ich habe Julius Betzler von Zulu heute hier. Hallo Julius.
Hi Sven, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Wir haben uns vor kurzem eigentlich über LinkedIn kennengelernt, weil wir so ein bisschen gemeinsame Themen bearbeiten. Ich finde es sehr spannend, was ihr so alles macht, aber vielleicht erklärst du selber mal kurz, wer du bist, was du so für ein Background hast, seit wann du so ein bisschen in der Startup-Welt unterwegs bist, und auch was ihr mit Zulu so macht.
Cool, super gerne. Ich bin Julius Betzler, Mitgründer von Zulu und komme eigentlich aus der Softwareentwicklung. Ich habe Informatik studiert und noch einen Entrepreneurship Master gemacht und 2014 eigentlich direkt mit meinem Mitgründer Vincent nach der Uni unsere erste Softwarebude gegründet. Da haben wir eigentlich B2B-Software entwickelt im Webbereich, wie so Backend-Systeme, Datenbanken, solche Themen. Haben zwischendrin 2016, 17 eine Chatbot-Plattform gegründet. Damals haben wir quasi die ersten Ergebnisse oder die ersten Touchpoints mit AI und Natural Language Processing und so weiter gemacht. Haben aber viel so Marketing-Bots gemacht für Mini, BMW, Paramount, Sony und so. Das war damals noch so im Facebook-Messenger-Style. Und haben das dann 2017 wieder dicht gemacht, weil das Produkt einfach sehr schwer zu skalieren war und wir hatten eigentlich immer das Ziel, ein skalierbares B2B-SaaS-Produkt zu entwickeln. Und da kam eigentlich dann die Idee für Zulu. Das waren eigentlich initial wiederverwendbare Workflows, die wir aufgesetzt haben und in die Cloud gebracht. Und die Plattform hat sich dann weiterentwickelt und ist heute eine Plattform, um strukturierte Informationen aus unstrukturierten Daten zu erstellen oder zu extrahieren. Und diese Daten sind meistens E-Mails oder Dokumente, die eben so im Geschäftsalltag auftauchen. Und wir setzen auf diese extrahierten, strukturierten Daten dann verschiedene Workflows aus. Also haben angefangen da in der Immobilienbranche. Immobilieninvestoren bekommen viele Angebote, sogenannte Exposés von Maklern und müssen aus diesen Exposés eben super viele strukturierte Informationen extrahieren. Das Simpelste ist eine Adresse mit Geodaten oder einen Kaufpreis oder eine Wohnfläche, eine Lagerfläche, solche Themen. Und diese Exposés sind eben zum Teil kreuz und quer, Kraut und Rüben, ewig lange PDFs, zum Teil E-Mails, zum Teil irgendwelche Links. Und diese Informationen extrahieren wir KI-basiert und überführen die dann eben in diese anschließenden Workflows. Da ist dann die erste Phase ein sogenannter Vorkenntnis-Check. Das heißt, kennen wir diese Immobilie bereits, weil dann müssen wir diesem Makler, die sie uns bereits angeboten hat, eine Provision zahlen. Wenn nein, wird geprüft, passt es auf unser Investmentprofil. Wenn ja, dann kann man sagen, okay, lieber Mitarbeiter, hier kam ein spannendes Angebot rein. Schreib doch mal, oder hier ist eine vorausgeführte E-Mail an diesen Makler, dass du es gerne besichtigen würdest. Und dann folgen danach eben eine Reihe an individuellen Prozessen, irgendwie Due Diligence und Letter of Intent und am Ende im Best Case wird es gekauft. Und diesen Prozess, da bin ich auch gleich fertig, diesen Prozess haben wir adaptiert auf verschiedene weitere Branchen, im Groben eigentlich auf Supply Chain Prozesse und es ist dasselbe in grün, beispielsweise der komplexeste Case ist, eine Firma bestellt etwas, meistens so ein SAP-Abruf über eine EDI-Schnittstelle, dann kommt eine Auftragsbestätigung rein. So, die muss abgeglichen werden mit dieser Bestellung. Das ist der erste Match. Ja? Wenn ja, kommen irgendwann mit einem LKW die Ware ins Lager, dann gibt es einen Warenschein. Der muss wieder abfotografiert werden, abgeglichen werden mit der ursprünglichen Bestellung. Wenn dann wieder alles passt, kommt eine Rechnung rein am Ende und diese Rechnung wird wieder mit der Bestellung abgeglichen. Ja? Das heißt, du sparst dir im Endeffekt viel manuelle, repetitive, administrative Arbeit. Ja. Und das ist das Problem, dass in der heutigen Zeit viele müssen Kosten sparen, viele müssen vor allem ihr Personal effizienter einsetzen. Ja. Also es geht in den meisten Fällen nicht darum, irgendjemanden zu ersetzen, sondern diese Personen sinnvoller einzusetzen, weil mehr und mehr Leute nutzen AI, ChatGPT, man ist es gewohnt, dass diese Tools Aufgaben übernehmen und keiner hat mehr Lust, irgendwie von einem Warenlager mit irgendeinem ausgedruckten Dingelchen, Zettelchen hochzurennen ins Büro, die Mareike zu suchen und die Mareike sagt, nee, der Ingo hat's bestellt und dann, wo ist der Ingo? Ah, oh, der ist gerade im Urlaub. So, also da geht's dann los, ja. Sondern die Leute sind gewohnt, quasi sinnvoll ihre Arbeit zu machen und im Hintergrund diese Prozesse laufen zu lassen. Also im besten Fall sind es die Leute gewohnt, dann können wir ihnen unsere Software verkaufen, ja. Wenn nicht, dann müssen wir sie ihnen erklären.
Okay, das heißt im Endeffekt, eigentlich ist das für jeden Logistiker auf der Welt, löst da potenziell ein Problem, weil ich mir vorstellen kann, in der Logistik ist SAP, die Schnittstellen, die ihr da baut, gängige Praxis, ja. Wahrscheinlich irgendwie vorherrschendes System, und eigentlich ist jeder Logistiker, hat wahrscheinlich ähnliche Thematiken. Würdest du sagen, dass das für viele schon ein Thema ist, was mehr und mehr gelöst wird, oder sagst du, das Problem haben eigentlich immer noch alle und wir fangen tatsächlich da an, die Dinge zu automatisieren. Alle sprechen zwar irgendwie von Long Language Models, ChatGPT und irgendwie die hohe künstliche Intelligenz, aber das ist tatsächlich die Arbeit, die eher noch gerade gemacht werden muss im Feld da draußen, und da fängt die Innovation gerade an. Also was ist da deine Einschätzung?
Ja, gute Frage. Genau so ist es. Also alle reden von KI, aber am Ende die Nutzer davon, ja, sind immer noch extrem wenige. Ja, also weil wir natürlich sehr nah, du und ich, am Tech, in der Tech-Branche sind und die Tech-News lesen, das ist aber ein ganz kleiner Teil der Leute, man unterschätzt es. Also zum Teil, wir reden auch mit anderen Kundensegmenten und schauen uns verschiedene Verticals an, wie Anwälte, VCs, Private Equity Fonds und so weiter. Ja, man kann das ja verschiedene Cases ausweiten. Und wenn du jetzt so einen Anwalt in einer Großkanzlei fragst, ja, das ist zum Teil grotesk. Zum Teil sagen dir die Leute da, ja, ich habe es mir mal angeguckt. Und da gibt es halt Lösungen, dass diese KI-Tools ja zum Teil einen wirklichen Großteil dieser Arbeiten nicht wegnehmen, aber sagen wir mal automatisieren, die sonst in langer Zeit machen, Verträge aufsetzen, repetitiv irgendein NDA, den die 300 Mal machen, ja, was weiß ich, ein Termsheet, eine Kündigung, solche Sachen, ja, und dann kannst du der KI im Endeffekt sagen, entweder setz den Vertrag auf oder zeig mir Fehler in diesem Vertrag, ja, und es ist schon spannend, und ich meine, es ist immer noch in Deutschland, im Enterprise-Segment ist die KI-Adoption super, super gering, nach wie vor, und es kommt jetzt langsam, aber in einer irrsinnig langsamen Geschwindigkeit.
Okay, würdest du sagen, dass es auch daran liegt, weil praktisch die Prozesse nicht vereinheitlicht sind und man praktisch da so nicht drüber nachdenkt und es schwer ist, praktisch die zu strukturieren? Oder sagst du, bei den Enterprise-Unternehmen ist das weniger das Problem? Die Prozesse sind eigentlich klar strukturiert, aber es ist keiner auf die Idee zu kommen, das zu automatisieren. Vielleicht auch, weil der die Aufgabe hat, das zu automatisieren, im Prinzip seinen eigenen Arbeitsplatz damit gefährdet? Oder kannst du einschätzen, woran das liegt, dass die Adoption da noch nicht so weit ist? Weil ich habe die gleiche Meinung wie du. Ja. Ich gefühlt spreche ich seit 4, 5 Jahren über nichts anderes und denke mir, das ist doch alles irgendwie kein Problem, das zu automatisieren. Und häufig gucke ich, egal wo ich reingucke oder fast egal, wo man reinschaut, denkt man sich, boah, hier hat man echt noch ganz schön viel, was man eigentlich machen kann, wie viel man irgendwie noch vereinheitlichen und automatisieren und besser machen könnte und die Leute ein bisschen weniger langweilt in ihrer Arbeit, indem man so diese langweiligen Teil der Aufgaben im Prinzip zumindest teilautomatisiert.
Ja, also ich kann nicht für alle sprechen. Ich kann dir quasi sagen, was ich so für Erfahrungen gemacht habe in den letzten Wochen, weil wir auch super viele Interviews geführt haben. Also ich persönlich sehe zwei Punkte. Das eine ist in Deutschland so eine Art Data Privacy Concern, der immer so ein bisschen vorgeschoben wird, weil am Ende nutzen alle Microsoft Teams, speichern ihre Daten in OneDrive, nutzen alle GPT und schieben da ihre Arbeitsverträge rein. Ja, aber das ist ein Thema, was erstaunlich häufig noch kommt, trotz dass das jetzt mit neuen Datenschutzabkommen mit den USA und so weiter eigentlich relativ safe ist. Und jetzt mal ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwie ein Datenleck bei Microsoft ist, wo du irgendein OpenAI-Model bei Azure hostest, im Vergleich zu die Großkanzlei hat irgendwie einen Rechner im Keller stehen, ja, und da läuft mal ein Rohr aus. Also, weißt du, das ist halt immer so ein bisschen das Thema, aber das ist seit, ich glaube, in Deutschland seit Erfindung der Dampfmaschine. Und das zweite Thema ist, dass was ich persönlich jetzt gesehen habe, ist, je größer die Firma, desto fokussierter sind Mitarbeiter auf wirklich ganz einzelne spitze Aufgaben. Ja? Mhm. Das heißt, eine kleinere Company übernimmt einer den gesamten Procurement, Supply Chain, Accounting, Prozess. Ja, so, da sagt einer oder eine, ich mache von Anfrage, Auftragsbestätigung, Wareneingang, Rechnung, das prüfe alles ich und so, und ich verstehe den Prozess und das nervt mich, ja. Und in so einer Enterprise hast du irgendeinen Head-Off, ja, diese Person ist verantwortlich für den Prozess, die versteht es vielleicht, aber die muss die Budgetfreigabe wieder von irgendwem weiter oben holen. Und je weiter unten du guckst, haben die Leute im Endeffekt, also jetzt auf blöd, der eine sitzt im Lager und macht ein Foto von der Rechnung, von dem Wareneingangsschein. Die andere Person hockt irgendwo in einem Büro und überweist die Berechnung. Ja? Die dritte Person hockt in irgendeinem Großraumbüro, macht Projektmanagement und macht die Order. Ja? Also die Leute machen ganz, ganz kleine Aufgaben, je größer die Firma ist. Ja? Und das ist natürlich schon, also ein komplexes Problem, weil sehr, sehr viele von diesen Aufgaben, wie du ja selber sagst, potenziell, wenn man vergleichsweise wenig Aufwand ersetzt werden können durch KI. Und natürlich in großen Firmen sind Leute natürlich nicht so leicht ersetzbar, ja, klar. Arbeitsschutzgesetz und so weiter. Du kannst ja nicht einfach Leute rausschmeißen und sagen, ich ersetze dich durch eine KI. Also, so hast du halt ein Riesenthema. Und alles hat Vor- und Nachteile. Und am Ende wird sich natürlich irgendwie eine Sache durchsetzen, klar. Da ist aber auch eine Riesenchance. Es gibt ja, oder es müsste in Deutschland, was wenig passiert, super viele Weiterbildungskurse und Optionen geben für Menschen, die in Firmen arbeiten und im Endeffekt immer weniger zu tun haben, weil Microsoft Copilot bis ChatGPT bis Google Bard, ja, deine Arbeit im Endeffekt für dich macht, diese Leute umzuschulen zu Data Scientists, zu AI Scientists, zu Prompt Engineers, ist ja alles mittlerweile super machbar, ja. So, da liegt eine Riesenchance, glaube ich, gerade in Deutschland.
Ja, ich glaube auch, dass die Chance eigentlich tatsächlich bei den Mitarbeitern liegt. Also ich glaube, dass ein Mitarbeiter, der sich jetzt selber damit beschäftigt, wie kann ich eigentlich meine Arbeit leichter machen? Und es fängt halt mit so einfachen Dingen an, wie ich installiere mir irgendwo ein Plugin und wenn das nur irgendwie ein Tastatur-Plugin in meinem Handy ist, was mir hilft, einen Text schneller zu schreiben, weil ich vielleicht nicht genau weiß, wie ich das formulieren soll und ich da jetzt einfach nur ein paar Stichpunkte reingebe und mal sage, schreib das mal irgendwie höflich formell, dann kann ich halt irgendwie schneller werden in dem, was ich mache und ich kann einfach schneller mit Dingen halt umgehen und es gibt ja auch einen großen Trend, irgendwie auch gerade so auf der Microsoft-Plattform, die du auch angesprochen hast, mit diesen ja, Power Automate-Suiten halt eigentlich die Dinge zu automatisieren, die halt am Arbeitsplatz entstehen und ich glaube, das ist häufig auch die Herausforderung, die ich sehe und da würde mich auch deine Meinung interessieren, wie häufig stellst du fest, ist das, also wie häufig ist es ein zentraler Prozess, der praktisch zentral automatisiert werden muss und praktisch von Ende zu Ende gedacht werden soll und wie häufig ist es eigentlich eine Aufgabe, wo du einen einzelnen Mitarbeiter auch siehst, dass die eigentlich das in der Hand hätten, das selber zu automatisieren und eher ihren Arbeitsplatz smarter machen mit ja, smarten Regeln, die richtige KI ansprechen, vielleicht automatisch selber schon auf E-Mails antworten, weil sie sich in ihrem Outlook irgendwie einen Bot rein installieren und sagen, ich antworte einfach automatisiert mit einem Long-Language-Model auf E-Mails und nur auf die harten Fälle reagiere ich irgendwie eigentlich selber und trauen sich die Mitarbeiter das einfach nur nicht? Oder ist es so, wie du gerade angedeutet hast, im Prinzip ein Skilling-Problem, also dass wir die Leute mehr schulen müssen, dass es diese Möglichkeiten gibt und vielleicht auch ein Verantwortungsthema, dass man sich nicht traut, das vielleicht einzusetzen, weil man nicht weiß, was der Arbeitgeber davon halten würde.
Also bei den großen, komplexen Prozessen, da glaube ich, wissen viele Leute nicht, wie sie es angehen sollen und sehen das vielleicht auch so gar nicht, ja, dass die gar nicht sehen, dass man potenziell einen großen Teil von dieser Arbeit mit sinnvollen Tools machen kann, weil da ist das gleiche Thema. Die Leute sind im Büro, machen ihre Arbeit und es gibt wenig Anreiz zu sagen, ich optimiere das jetzt. Ja? Ich denke, das ist so eine Sache, die ich oft sehe, wo man sich mich fragt, bei so vielen Themen, das macht ihr manuell? Das ist ja abstrus. Und bei kleinen Tasks würde ich mal sagen, ist eine spannende Frage. Wir haben zum Beispiel gerade eine Umfrage gemacht, wo wir 50, sagen wir mal, Hardcore-Business-User Mitte 30 wirklich 10 Fragen gestellt haben zu ihrem E-Mail-Verhalten. Ja, wo ich sagen, das waren jetzt User, die gerade mitten in der Karriere stehen und einfach so Hardcore-E-Mail-User sind. Und eine Frage war, wie oft liefert euer E-Mail-Client in der Suche befriedigende Ergebnisse? Ja, so, nur als Beispiel. Und ein Großteil hat gesagt, selten. Ja, weil eben wir das Problem kennen, die meisten nutzen Outlook. Die Suche von Outlook ist zum Teil grotesk schlecht. Es gibt Alternativen, aber die sind zum Teil besser, zum Teil auch nicht. Und da sehe ich schon ein Riesenpotenzial, ja, bei AI, klar, dass du E-Mails vorformulierst, dass du jetzt beispielsweise einen gesamten E-Mail-Verlauf in der Vektordatenbank speicherst und so viel abstrakter auf E-Mails suchen kannst. Ja, weil wenn du jetzt sagst, jetzt mal als Beispiel, ja, du suchst eine Bestellung, ja, so, jetzt kommt die Bestellung von einem deutschen oder von einem englischsprachigen Lieferanten. Jetzt kannst du suchen Order, jetzt kannst du suchen Bestellung. So, und dann weißt du schon nicht, okay, jetzt musst du beides ausprobieren, ja. Jetzt mit einer Vektordatenbank könntest du super schnell sehr, sehr effizient Ergebnisse finden, was ja auch ein Teil von dieser KI-Thematik ist, ja. Oder automatisiert quasi Entwürfe auf E-Mail-Antworten schreiben. Das heißt, eine E-Mail kommt rein, das Ding schreibt automatisch einen Entwurf auf eine Antwort, ja. Das ist jetzt so der trivialste Case, weil man halt überlegt, was machen die Leute? Die machen irgendwie E-Mail, die machen Excel, die machen Meetings, ja, so super viele Themen. Und dann kannst du auch tiefer reingehen, wenn die Leute wirklich in Dokumenten quellen. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sprechen, eben weil wir in dem Thema sind, aber super viele Leute kriegen, also die meisten Leute speichern jeden Tag E-Mail-Attachments, ja, in ihrem Business-Umfeld. Das heißt, ein E-Mail-Attachment ist eine Rechnung, ist ein Angebot, ist ein Pitch-Deck, ist eine Anfrage, so, ja. Ist immer irgendwie ähnlich. Eine Bewerbung. Und diese Dokumente sind immer gleich, immer strukturiert. Alleine, wenn du jetzt überlegst, dass Leute den ganzen Tag in ihren E-Mails suchen und Attachments speichern, die wahrscheinlich lesen müssen, Informationen per Copy-Paste in, im coolsten Fall in irgendein Notion oder in irgendein schlechtesten Fall irgendein SAP oder irgendein Salesforce, irgendein langweiliges Interface tippen müssen, ja, und dann wieder zurück, ist grotesk, so in der jetzigen Welt, und das wird sich verändern. Und dann bin ich fertig, finde ich eine super spannende Entwicklung, Models wie Adapt, und das ist so eine Company aus den USA, die haben 350 Millionen Dollar Funding geraised, und die entwickeln oder haben ein Model entwickelt, sowas wie GPT, ein Large Language Model, aber auf Software. Das heißt, das Model ist in der Lage, Software zu nutzen. Das heißt, am Ende musst du nicht mehr einen Workflow manuell aufsetzen und Schnittstellen anzapfen und so weiter, sondern sagst dem Model, kopiere aus meinen Lebensläufen, die ich per E-Mail kriege, alle wichtigen Kerndaten in mein HR-System rein oder kopiere aus jeder Anfrage die Artikel in mein SAP. So, funktioniert noch nicht so gut, dauert, so wie ich das sehe, noch, keine Ahnung, ein, zwei Jahre, bis das Ding besser ist und so. Aber das ist halt eine spannende Entwicklung, wo es hingeht. Ja, wenn du sagst, du fängst super High-Level an, du gehst nicht rein und sagst, oh, Programmieren und Schnittstellen und so, sondern du sagst, Wie nutzen Menschen Software, und genau das automatisieren wir. Also von der quasi die AI sitzt und guckt auf deinen Screen, weißt du, ich meine?
Ja, ist natürlich spannend, weil dieser ganze Prozess von dieses Abstrahieren, wo halt Leute wie du und ich halt irgendwo reinkommen und erstmal schauen, was genau wird hier eigentlich gemacht, und durch Nachfragen immer wieder herauszufinden, was ist der eigentliche Prozess. Das ist ja zurzeit eigentlich fast das größere Problem, weil die ganzen Tools und die Möglichkeiten, das zu automatisieren, die sind ja kinderleicht geworden. Also die kann ja eigentlich jeder bedienen. Also jeder, der sich so ein ganz bisschen mal mit Datenstrukturen irgendwie mal beschäftigt hat, der wird damit irgendwie klarkommen und kann das im Prinzip aufsetzen. Und die Wertschöpfungskette ist meiner Meinung nach sehr weit vorne beim Herausfinden, was der User denn eigentlich bewirkt und was der eigentlich Businessprozess ist, den man eben automatisieren kann. Und wenn du das natürlich mehr in die Hände der Business-User legen kannst und sagen kannst, ihr habt einfach eine Software, die beobachtet euch einfach und versucht mal zu adaptieren, was ihr da macht. Lustig wäre, wenn sie dann plötzlich anfängt, für euch bei Instagram zu scrollen, aber adaptiert einen dann irgendwie in dem Arbeitsablauf, der dann halt passiert, dann hast du vollkommen recht, dann fängt es früh genug vorne an, und dann kann das, glaube ich, sehr schnell extreme Lösungen halt irgendwie erzeugen, weil ich glaube, da ist da fehlt halt etwas, um es einfach zugänglicher zu machen. Also man hat halt kein Interesse, sich erst mit Programmierung, Datenstrukturen oder Schnittstellen grundsätzlich zu beschäftigen, um erstmal loslegen zu können. Und ich glaube, da ist vielleicht auch der
Genau.
Grund, warum das noch nicht ganz so schnell geht. Du hast vorhin kurz von einer Vektordatenbank gesprochen. Jetzt versuchen wir hier im Podcast die Leute immer da abzuholen, wo sie gerade stehen. Du müsstest vielleicht einmal kurz erklären, was du mit einer Vektordatenbank meinst und warum das cool ist.
Ja, gerne. Also das im Prinzip Vektordatenbank gibt es ja schon relativ lange. Das ist an sich nichts Neues. Es kam jetzt nur, wurde wieder aus der Schublade geholt, weil Large Language Models quasi nur in der Lage sind, eine bestimmte Menge an Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Das heißt, du musst denen die Möglichkeit geben, auf große Datenmengen zuzugreifen. So. Und das macht im Endeffekt eine VektorDB, baut aus kleinen Informationsschnipseln eine, wenn du so willst, eine große Zahl. Ja, so. Und diese Zahl hat eine Bedeutung. Und wenn du jetzt eine andere Zahl nimmst oder eine andere Anfrage, wird da auch eine Zahl draus gebaut. Ich sagte, also das leichteste Beispiel ist, das Wort Auto hat eine Zahl. Sagen wir mal die Zahl 3. Ja. Das Wort Kraftfahrzeug hat auch eine Zahl und das ist auch die 3, weil diese zwei Worte, die semantisch selbe Bedeutung haben. Und das ist das, was Vektordatenbanken machen im Endeffekt. Aus kleinen Informationsschnipseln machen die Zahlen und diese Zahlen haben eine Ähnlichkeit zu einer anderen Informationsschnipsel. Und wenn du dann zum Beispiel tippst, keine Ahnung, ein VW Golf, ja, und du hast eine Datenbank, da steht irgendwo drin VW Passat, Volvo, Kombi, Dreier BMW, ja, dann kommt VW Passat als erstes, weil der die größte Ähnlichkeit hat zu dem Wort, was du suchst. Also mit Vektoren kannst du im Endeffekt Ähnlichkeiten vergleichen. Und das Coole ist, das geht nicht nur auf Texten, sondern es geht zum Beispiel auch auf Bildern, ja. Du kannst Bilder in Vektoren übersetzen, das sind einfach ganz viele Zahlen, und dann kannst du die vergleichen. Wenn du jetzt sagst, du hast einen roten Apfel und einen grünen Apfel, das Bild ist von der Aufmachung ähnlich, aber nur die Farbe der Äpfel ist unterschiedlich, dann kannst du die vergleichen und dann sind die sehr ähnlich, ja. Trotz dass die Farbe unterschiedlich ist für den Menschen, für die Wahrnehmung auf den ersten Blick gar nicht das gleiche Bild ist, ja. Du kannst Vektoren auch auf Tondateien setzen, soweit ich weiß. Also im Endeffekt auf jedes Art von Medium. Und das ist halt super spannend, weil so kannst du natürlich mit Large Language Models Informationen suchen. Du sagst, keine Ahnung, welche Autos haben wir in der Datenbank. Dann baut er aus dieser Anfrage erst eine Datenbankabfrage. Dann kriegst du verschiedene Ergebnisse zurück. Die kriegt das Model dann gezeigt. Und dann sagst du dem Model wieder, und jetzt bau hier draus eine Zusammenfassung oder zähl diese Ergebnisse oder was auch immer. Und hast so halt eine neue Art, wie du mit Daten und Informationen interagieren kannst. Und da ist ja jetzt gerade so dieses Trendwort, chatte mit deinen Daten, chatte mit deinen Dokumenten, Informationen und so. Und das ist so die zugrunde liegende Technologie. Ich weiß nicht, ob ich es einfach genug erklärt habe.
Doch, super. Nee, es ist super, vor allem, weil du im Prinzip deutlich machst, dass halt, also ich glaube, Semantik ist noch immer etwas, wo man jetzt deutlich machen muss, dass wir halt häufig nach Syntax suchen. Also wie du halt gesagt hast, wir suchen nach denselben Zeichen, nach derselben Zeichenkette. Also wir schauen, kommt Auto in dieser Buchstabenfolge irgendwo vor? Und dann wird halt nur nach dieser Buchstabenfolge gesucht. Aber was du ja eigentlich suchst, ist eine Information, dass Auto K irgendwie drin vorkommt. Und die Information ist dann eben die Semantik. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend und tatsächlich etwas, was, ja, wie du sagst, dafür, dass es eigentlich keine besonders neue Technologie ist und man schon ein bisschen länger schon über Semantik, Web und alles Mögliche eigentlich spricht, immer noch nichts ist, was in allen Produkten unbedingt alltäglich ist und wahrscheinlich eine dieser Dinge, wo man sagt, wenn wir da mal anfangen, in der Grundbasis was besser zu machen, dann ist das für alle sehr viel einfacher zu benutzen und die Produktivität, die steigert sich halt enorm, wenn halt jeder praktisch Zugriff auf eben diese Möglichkeiten hat. Und ich fand dein Beispiel mit der Outlook-Suche halt sehr, sehr treffend, wenn man sich überlegt, wie häufig Outlook im Business genutzt wird und jeder, der ein frustrierendes Suchergebnis in der Outlook-Suche hat, da irgendwie regelmäßig 5 Minuten, 10 Minuten irgendwie braucht, um eine Information zu finden, dann kann man sich schnell ausrechnen, bei wie viel arbeitender Bevölkerung in der Republik oder auf der Welt, die wir dann halt so haben, die dann irgendwie mit diesem Produkt arbeiten, wie viel ja da eigentlich verloren geht, weil eben das richtige Produkt oder der richtige Anwendungsfall noch nicht da richtig genutzt wird. Auch spannend, ganz, ganz interessant. Jetzt, du hast super viele Ideen und du hast ja schon dargestellt, dass ihr jetzt viel so im mobilen Bereich macht und im Bereich Supply Chain jetzt auch noch unterwegs seid mit Zulu. Was sind denn die nächsten Themen, die für euch jetzt relevant sind? Und vielleicht auch, was sind eure Wunschkunden? Also habt ihr eine bestimmte Branche, wo du sagst, also wenn da jemand irgendwo zuhört, der genau in der und der Branche arbeitet, mit dem muss ich unbedingt sprechen, weil das sind unsere potenziellen Kunden, mit denen will ich sprechen und da könnten wir ein interessantes Gespräch haben. Also wohin bewegt es euch und was sind so die Verticals, mit denen ihr euch zukünftig vermutlich am meisten beschäftigen werdet?
Ja, cool. Also wir haben im Endeffekt zwei Themen, die ich gerade persönlich spannend finde. Im Supply Chain und Procurement-Bereich viel im großen Begriff Fashion-Industrie ist super spannend, weil jeder, der da in dem Bereich ist, die müssen quasi ein Jahr im Voraus, müssen die analysieren, was sind Trends in einem Jahr. Wir müssen Stoffe produzieren oder bestellen. Wir müssen Zubehör, Knöpfe, Fäden, Gummis bestellen, ja, so die ordern super krass im Voraus und haben einen riesen Procurement und Order und Supply Chain Thema, weil eben die ordern in was weiß ich, Portugal, produzieren in Vietnam, das heißt, es wird verschiedenen Quellen geordert, in verschiedenen Quellen produziert und das muss orchestriert werden. Jede Quelle hat ein anderes ERP-System. Das ist zum Teil ein Albtraum und wir haben da zum Teil super spannende Gespräche geführt mit Hidden Champions in Deutschland, mit Market, Enterprise, Produzenten im Modebereich. Das finde ich sehr super spannend, also diese komplexen Supply Chain Prozesse. Und wo wir gerade tiefer reingehen, quasi, was dann so ein bisschen mehr Richtung Zukunftsmusik ist, ist im Venture Capital und Private Equity Bereich. Also die haben das Problem, dass die kriegen viele Pitch-Decks, ja, logisch. So, haben jeden Montag ihr Deal-Meeting und schaffen es erstens nicht, diese Pitch-Decks alle sich anzuschauen, ja. Also super viel geht einfach unter, weil sie die physische Kapazität nicht haben, durch jedes Pitch-Deck durchzugehen, aus welchen Quellen auch immer das kommt. So, das ist schon mal der eine Prozess, der Durchsatz. Das ist im Endeffekt dasselbe Problem wie bei den Immobilieninvestoren, ja. Und das zweite Problem, was die haben, ist die Datengrundlage. Das heißt, wieder übrigens auch selbes Problem wie bei Immobilieninvestoren, das nennt sich Comparables, ja. Das heißt, du willst deine Pitch-Decks oder von mir aus deine Immobilieninvestments mit Vergleichsdaten vergleichen. So, diese Vergleichsdaten sind aber abstrakt. Jetzt kriege ich ein Pitch-Deck. Jetzt muss ich das durchlesen, muss definieren, welche Industrie ist das denn? Welche Kategorie an Produkt ist das? So, was war die letzte Funding-Runde? In welcher Funding-Runde sind sie gerade und so weiter? Das sind abstrakte Informationen, die so vielleicht gar nicht in dem Deck stehen, sondern die eine KI quasi auslesen könnte. Diese Information brauche ich aber, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich krieg ein Deck, was CT-Bilder mit Image Processing ausliest und mir sagt, den Schweregrad von dem Bruch. Ja, so, keine Ahnung. Jetzt brauche ich quasi eine Datenbank an super vielen Informationen, die mir sagen, ich habe schon Decks gesehen im letzten Jahr im Dachraum mit Tag Image Processing, mit Tag KI, bla bla bla, so, ja. Nur diese Daten pflegt keiner. Das heißt, du hast einfach eine super dünne Datengrundlage. Und diese Investoren haben Excel-Sheets oder haben irgendein Affinity oder irgendwelche Nischen-Tools, die sie halt nutzen, ja, wo sie das reintippen. Nur das Problem ist, es tippt keiner rein. Ja. Keiner hat Bock drauf, dann fällt es unter den Tisch. Dann weiß man auch, oh, was ist denn das jetzt genau für ein Tag oder Industrie und so. So, jetzt stell dir vor, das passiert alles automatisiert. Ja. Ich habe gerade passiert ja viel so diesem Image-Processing-Bereich, dass für Mammografien, keine Ahnung, gibt es KI, die Frauenärzte unterstützen kann und quasi wie so ein kleiner KI-Sidekick mit einer extrem hohen Genauigkeit super früh Brustkrebs diagnostizieren kann. Ja, keine Ahnung. Als Beispiel. Und da gibt es halt super viele Companies, die da verschiedene Themen abarbeiten. Und jetzt kriegst du ein Deck und weißt aber nicht, ist es jetzt hochinteressant oder nicht? Kann ich vergleichen verschiedene andere Companies? Was haben die geraced? In welcher Stage haben die geraced? Was haben die für einen Churn? Was haben die für eine Burn Rate? Was haben die für ein Wachstum? Ja? Ist diese Company im Verhältnis zu anderen Companies jetzt relevant für mich? So, wie machst du das? Super schwierig. Und so entgehen diesen Investoren extrem viele super spannende Deals und auch eine Vergleichbarkeit, weil sie überhaupt keine Vergleichbarkeit haben, ja?
Ja, Wahnsinn. Okay,
Macht das Sinn?
Ja, also macht total Sinn, weil du halt natürlich im Prinzip sagst,
Okay.
dass diese ganzen Informationen natürlich, also dass es an der Eingabe natürlich im Prinzip schon wieder scheitert. Ne? Also es ist im Prinzip so ein bisschen die Idee, ne? Dass du halt sagst, und das glaube ich auch in jedem Vertriebsprozess, im Endeffekt ist ein VC ja auch irgendwo in einem Vertriebsprozess, muss man ja fairerweise halt irgendwie sagen, der auch versucht, dann irgendwie die richtigen Leads und so halt dann irgendwie zu generieren und zu gucken, wo habe ich eigentlich die relevante Information und wo treibe ich es jetzt eigentlich weiter. Und ich kenne das selber noch, ich habe selber auch lange im Vertrieb, im technischen Vertrieb gearbeitet. Auf sowas hat keiner Lust, du hast vollkommen recht. Also da ist es halt wieder eigentlich unstrukturierte, schwer zu fassende Informationen zu strukturierten Informationen dann halt zu machen. Das heißt, jeder VC, der an dem Thema dran ist, der darf sich jetzt gerne bei euch melden, weil das ist jetzt die nächste Lösung, die ihr baut.
Genau. Ja, wir bauen da gerade Tests mit einem Partner in München auch und ist halt für uns persönlich ein super spannendes Thema und extrem vielversprechend, weil du halt einen riesigen Value-Add hast, weil wir ja selber davon profitieren. Wir sind ja auch eine VC-gefundete Firma und müssen den nächsten VC-Run machen und in unserem Umfeld extrem viele andere. Und dass wir wissen, dass es ein Riesen-Pain für Investoren ist und ein Riesen-Pain für Firmen, die Funding suchen, weil extrem gute Firmen finden kein Funding. Zum Teil werden groteske Business Models gefundet, also wo man sich nur an den Kopf langt und sagt, das wird nächste Woche oder wurde letzte Woche von AWS oder von Azure oder von was weiß ich gelöst, dieses Problem, ja. Also zum Teil sehen wir groteske Fundings und fragen uns, wie, auf welcher Grundlage werden diese Entscheidungen getroffen, ja. Und das ist halt super spannend. Und deswegen glaube ich, ist da ein gigantisches Potenzial einfach. Und die sind ja, was man bedenken muss, diese VC-Funds, die werden ja zum Teil gefundet von großen Versicherern, von großen europäischen Fonds, die wiederum von Steuergeldern oder mit Steuergeldern finanziert werden, ja. Das heißt, die gesamte Wertschöpfungskette, da hat ein Interesse dran, auch das Land Deutschland und jeder Steuerzahler, dass in sinnvolle Firmen investiert werden, die wiederum unser Bruttosozialprodukt erhöhen. Also ich meine so, wir müssen in Europa ja kompetitiv bleiben, gerade was KI angeht und was weiß ich, Fusionsenergie und Quantencomputern, tausend Themen. Und da machen die Amerikaner natürlich zum Teil deutlich smartere Investments, muss man einfach sagen. So, es ist so. Die haben natürlich auch mehr Zugriff auf, die haben natürlich erst Zugriff auf sehr viel mehr Menschen und sehr viel mehr Knowledge in dem Bereich, ja, aber trotzdem darf man das nicht quasi überschätzen.
Ja, datengetrieben da zur Entscheidung zu kommen, ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was im Einzelfall immer gar nicht so einfach ist, da tatsächlich eine datengetriebene Entscheidung zu haben, weil du natürlich auch erstmal eine Datenbasis aufbauen musst. Man sieht das ganz schön beim Y Combinator, die halt sehr früh anfangen, schon in ihrer Startup-School, bevor man überhaupt eigentlich sich da beworben hat, versuchen die schon dann Daten zu erheben und messen alles komplett halt irgendwie durch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch irgendwie der Weg, in den es halt immer, immer weiter reingeht. Ja, super, super spannend. Julius, ich danke dir vielmals für dieses super aufschlussreiche Gespräch. Ich glaube, da war super viel drin, auch für die Zuhörer, die sich halt damit beschäftigen und sich fragen, was macht man denn eigentlich, wenn man sich mit künstlicher Intelligenz, mit Daten beschäftigt und wie kann das eigentlich im Einzelfall aussehen? Ich habe viele Beispiele jetzt von dir gehört, sowohl im VC als auch im Fashion-Bereich, Supply Chain, Immobilien. Man sieht, das nimmt eigentlich überall Fahrt auf. Und ich bin sehr gespannt auf die weitere Reise, die ihr da mit Sulu macht. Vielen, vielen lieben Dank dir.
Vielen Dank dir, Sven. Hat super Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald mal über den Weg laufen. Wir sind ja gleich ums Eck.
Ja, ich freue mich. Bis ganz bald, Julius. Ciao.
Ciao, Sven.